Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Willkommen bei Let's Talk About Spandex. Diesmal ganz, ganz ohne Christian, also ohne Filme zum Dessert. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid, aber der junge Mann dreht wieder ein Indie-Film, der wagt sich wieder rein und die Content-Mühlen, die dürfen nicht stillstehen. Aber ich habe mir adäquaten Ersatz besorgt. Nach einem Jahr gefühlt, vielleicht sogar über einem Jahr, durfte er wieder aus den Fängen seiner blutrünstigen Vampiragentur herausgelassen werden und einmal am Samstag einen Film mit mir gucken. Ich freue mich sehr. DOP Extraordinär, Cutter Extraordinär, Post-Production will er nicht erwähnt werden, bei Dennis Riemenstahl ist bei mir. Hallo Dennis!
Guten Tag.
Wie geht's dir?
Gut.
Was hast du erlebt?
Das darfst du ruhig auch Post-Produktion erwähnen.
Gut, dann bucht ihn.
Kann man mich überhaupt hören?
Ja, man kann dich hören. Okay. Ich esse das Mic sehr. Ich kann dich aber gerne ein bisschen hochdrehen, wenn du willst. Ich hätte dich gar nicht auf diesen Ausschlagspunkt gucken lassen sollen eigentlich.
Nee, das ist nicht gut.
Guck weg, guck dabei weg. Guck.
Oh. Also ja, mir geht's gut. Danke, danke der Nachfrage und danke für die Einladung.
Ja, gerne doch. Wir sind ja auch durchaus mal als Privatmenschen befreundet und verbrüdert. Deswegen ist es ja ganz normal, dass man sich jetzt 80er-Jahre-Scheiß reinzieht, weil du hast schon mal festgestellt, dass es eigentlich unser Steppenpferd so ein bisschen, außer dass wir einmal bei Vampire in the Bronx, glaube ich, auf eine aktuelle Netflix-Produktion gehüpft sind.
Ja, da haben wir uns mal einen aktuellen Film angeguckt und das ist
direkt bereut.
Gründlich nach hinten losgegangen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber ich meine, das sind auch irgendwie so Filme, mit denen man aufgewachsen ist, ne? Deswegen vielleicht.
Ja, du ja tendenziell ja nicht, weil du hattest den Robocop ja nicht auf dem Schirm und den Film kennst du jetzt auch nicht, obwohl er zu meinem heiligen Repertoire gehört.
Nee, das stimmt. Also ich bin mit der Art von Film aufgewachsen, aber ich habe da noch definitiv einige Lücken. Ich habe ja auch irgendwie so hier Kommando und sowas. Die habe ich alle irgendwie später erst nachgeholt und auch Predator und so,
ja.
Da habe ich mich irgendwann neulich mal hingesetzt, nachdem du so von dem neuesten
ja.
Predator geschwärmt hast, habe ich mich mal hingesetzt und habe mir mal so ein, zwei von den alten reingezogen.
Ey, der erste Predator ist ein
Der erste ist super,
Film.
Ja. Also den zweiten habe ich schon wieder irgendwie verdrängt, glaube ich. Und dieser mit, wie heißt er nochmal, Danny Glover, der ist irgendwie Also für irgendwie in einer gewissen Art und Weise ist das irgendwie ein sehr obskurer und interessanter Film. Aber ich glaube, das, was sie eigentlich machen wollten,
wegen
ist...
Wegen dieses Schreckensszenario, L.A. wird komplett von Gangs überrannt.
Ja.
Diese Super-Xenophobie, die ja damals in den harten Republikanerjahren vorgeherrscht ist irgendwie. Das ist so als Zeitstück voll interessant.
Ja.
So. Aber natürlich ist es auch vom Marketing eine wahnsinnig blöde Idee. Also ich mag ja den Herrn Glover. Aber wenn du Arnold Schwarzenegger im ersten Teil gehabt hast und dann den damals schon leicht rüstigen Donald Glover, der kann auch, nee, Danny, Donald Glover ist jetzt hier Childish Gambino.
Danny Glover, der hat eher so ein bisschen so ein Papa-Vibe irgendwie,
ja.
Finde ich, und nicht so ein Arnie-Zerstörer-Vibe.
Ich sitze hier gerade so ein bisschen schrullig, ich bin aber auch vielleicht bin ich jetzt in dieser Marlon Brando-Phase, wo der so langsam abgetätet ist und ihr müsst jetzt auch alle zugucken, wie ich so langsam leicht extrovertiert, aber auch leicht blöde werde.
Ja, ich finde das gut, also ich habe immer so viel mit normal angezogenen Menschen zu tun und das wird langsam langweilig.
Ja, ich habe aus der Sahara ein Wüstenkleid geschenkt bekommen und das wird jetzt hier, das hat die Jogginghose so ein bisschen ersetzt und ich habe gedacht, ey, wenn du in meine Höhle kommst, da ziehe ich mich jetzt nicht um für. Sehe aber auch sehr hip aus mit meiner St. Pauli-Beanie und mein Echtholz-Sonnenbrillen. Also ich bin so eine Fusion aus Sternschanze und Beduine wahrscheinlich. Das ist aber auch jetzt für heute richtig, richtig gut, weil ich bin, ich sag dir, wie es ist, ich bin ein bisschen
Und es ist ja auch, nur um es nochmal zu sagen, was ist schon normal? Ich wollte mit normal natürlich nicht irgendwie eine komplette Hemisphäre irgendwie ausschließen. Aber,
abgesichert. Ich habe auch schon überlegt, ob ich bei dem Wort Beduine eine Rückwärtsrolle machen soll, weil ich gar nicht weiß, ob das ein Beduinenkleid hier ist.
Aber ich sagen wir mal so, ich habe viel mit langweilig angezogenen Menschen zu tun. Und ich bin ja auch selber Pullover- und Chino-Mensch irgendwie. Und das, ich glaube, wir müssen viel mehr.
Oh, vielleicht stirbt auch langsam bei mir ein bisschen das Hirn ab des Wochen. Also ich
und du bist auch irgendwie schon darauf vorbereitet, dass wir hier im Norden irgendwann mal so im Schnitt 45 Grad haben.
Nee, es ist heute richtig so ein Lümmeltag irgendwie. Außer trainieren für das aktuelle Projekt, was ich so ein bisschen in der Pipeline habe. Und sonst habe ich echt nur gesoffen, ey. Es war jetzt echt irgendwie fast 7 Tage lang die Lampe an. Außer am Montag. Und das stimmt gar nicht. Am Montag war dann später auch noch die Lampe an. Das ist, ich muss so langsam, also ich bin gleichzeitig in körperlich einer richtig guten Verfassung, geistig so ein bisschen angematscht. Aber das, was ich in der körperlich guten Verfassung so mir antrainiere, mache ich mit Alkohol und lange wach bleiben und sonst was. Einfach wieder komplett kaputt. Ich bin der Brückeneinreißenmann. Aber darum soll es mir jetzt nicht gehen. Umso schöner ist es jetzt, dass ich in meiner Komfortzone bin. Aber was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte sagen, also bei mir ist das Gegenteil. Ich bin heute irgendwie sonst das Wochenende auch immer so, dass gar nichts passiert, wenn man die ganze Woche durchgearbeitet hat und so. Und dann nimmt man sich 10.000 Sachen vor, die man alle fürs Wochenende, die man unter der Woche nicht geschafft hat. Und lümmelt dann nur so rum, wie gesagt. Aber heute bin ich dafür, dass ich gestern bis 11:45 noch Color Correction gemacht habe.
Oh Mann, Alter, das möchte ich gar nicht hören. Das macht mich traurig.
Nee, also das war mal ganz interessant, weil ich bin ja sonst kein Kolorist, aber ich habe mich damit sehr viel auch so hobbymäßig, sag ich mal, beschäftigt und hatte dann so einen kleinen Job, wo ich so Color Correction gemacht habe. Und das war dann so, dass wir irgendwie immer noch so kleine Änderungen gemacht haben. Und das hat sich dann so exponentiert, dass ich da gestern so um 11:45 dann das Büro verlassen habe. Und dafür bin ich heute echt früh und fit aufgewacht.
Ja, ich glaube, also, 11:45 habe ich mich damit beschäftigt, wie ich mich weiter noch wach halte. Aber das sind Geschichten mal für irgendeinen anderen Cast. Aber ich glaube, das muss auch manchmal so punkrockige Phasen geben vielleicht. Das Blöde ist ja, und das ist ja auch echt, wenn Lampe bei mir an ist, dann rauche ich ja ab und zu mal ein Zigarettchen. Und das habe ich jetzt die Woche so exzessiv gemacht, also ich habe auch irgendwie irgendwann zwischendurch, ich glaube letzten Freitag oder so, gefühlt einen ganzen Aschenbecher gefressen, dass ich jetzt im Alltag das so habe, oh, jetzt ein Zigarettchen. Also ich hole mir die Sucht gerade wieder zurück und die habe ich ja eigentlich relativ erfolgreich ausgesperrt. Doof, Kinder macht das nicht, sogar nicht mal aus Spaß. Außer ihr könnt euch auf 2 Zigaretten am Abend beschränken und nicht ich, der sich dann irgendwie ein Big Pack kauft und dann denkt, wird mein Big Pack aufgefressen.
Ja, kommt drauf an. Also möchtest du rauchen oder möchtest du nicht rauchen?
Ja, ich möchte am liebsten ja nicht rauchen.
Ach so, ja, dann
so
ist
ehrlich,
es schlecht.
So ehrlich wollen wir mal sein. Rauchen ist schon derbe blöde. Also ne, es schmeckt schon manchmal, ach, verdammt, jetzt sage ich was Doofes, aber es schmeckt schon manchmal mit einem Bierchen, so eine Zigarette, schmeckt schon ganz gut. Das sieht ja auch schwanzcool aus. Also ich sehe halt sehr gut aus, wenn ich rauche. Das ist natürlich auch noch so ein Ding.
Einfach ein Genussmittel. Also ich meine, das ist irgendwie
nicht
der Gesundheit beiträgt.
Wenn ich in meine Küche putzen bin und denke, so, oh, jetzt ein Zigarettchen, so, das ist doch totale Scheiße. So. Nervt mich, dass mein Körper gerade so ist. Naja, aber das habe ich mir selber eingebrockt. Dafür kann ich jetzt aber inzwischen 20 Burpees in einer Minute. Da bin ich stolz drauf. Gleichzeitig kaue ich mir mit köstlichen Bierchen, aber auch gleichzeitig das Gewicht irgendwie wieder rauf.
Mhm. Und in deinem Sahara-Outfit ist auch noch ein bisschen Platz, damit du irgendwie für einen Stirnacken oder sowas.
Ey, es ist Boxen, ich bin jetzt beim Boxen, macht richtig Spaß, sogar so viel Spaß, dass ich denke, dass ich vielleicht danach noch irgendwie Boxen weitermachen möchte. Bockt unwahrscheinlich. Ich bin auch nur einmal fast ohnmächtig geworden, bin da ziemlich stolz drauf. Und,
Also hast du schon so richtig Sparring gemacht und so?
Naja, auf jeden Fall so, dass die Person die Deckung einfach hochgemacht hat mit diesen Pratzen, mit diesen Kissen.
Ach so.
Und einfach gemeint hat, baller. Jetzt sind 2-Minuten-Runde.
Achso, ne, ich meine aber so, dass die Dinger auch mal zurückhauen, oder?
Nein, naja, schon so ein bisschen, aber nicht wir sind auch nicht so wirklich beim Sparring. Ich meine, das mache ich jetzt seit 3 Wochen oder so und dann einfach, ich habe zwar auch mir so einen Trainingsplan aufgestellt, aber das ist noch anfangs und es geht auch erstmal darum, von wegen, ich möchte ja einfach lernen, wie man Punches setzt, wie man eine richtige Wucht reinkriegt in diesen ganzen Schwung, weil ich gefühlt power wie so ein Kätzchen, also so von oben herab und dann geht's gleich nach unten. Das funktioniert aber inzwischen echt schon ganz gut, richtig stehen, richtige Gewichtsverlagerung und so. Und halt einmal bei diesem Raufpratzen, diese 2 Minuten jetzt gib ihm, komplett vergessen zu atmen. Das war aber nur so, einfach so, man dachte.
Ach so, deswegen ohnmächtig geworden.
Ja, ich dachte so von wegen, oh geil, ich bin in richtig geilen Rage-Modus, ich mach diese Kissen richtig fertig und irgendwann so nach so 40 Sekunden oder so, denkst du, oh, mir wird ein bisschen schwarz, aber mach mal weiter. Ey, das war.
Ja, das
hat mich selbst K.O. gehauen.
Das hat auch ein Freund von mir erzählt, der ist jetzt irgendwie gerade, hat immer viel so Tai Chi, Kung Fu und so gemacht und ist jetzt aber irgendwie so auf dem, ja, so ein MMA-Trip und sowas. Und der hat auch gesagt, also es macht so, ich meine, der ist auch ziemlich fit.
Der ist aber auch krass, ja, der ist ja auch anders fit.
Und der meint aber so, es macht so einen Spaß, das wusste er vorher gar nicht, einfach auf so einen Boxsack einzukloppen und so irgendwie nach der Arbeit einfach irgendwie an den Boxsack ran und sich da einfach auspowern. Und
liebe Zuhörerschaft, falls ihr irgendwo ein Gym kennt, das 30-jährige Anfänger, Mitte 30-jährige Anfänger nimmt, gerne sagt das mal. Ich hatte ein Angebot bekommen, da hatte ich aber auch dauernd einen Privatlehrer an der Seite gehabt. 250 Euro. Das wollte ich jetzt aber ungern bezahlen.
Also ich verprügeln. Ich habe mich ja auf der Herfahrt irgendwie verfahren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich, also erstmal war die Wagnerstraße gesperrt und zweitens bin ich, glaube ich, irgendwie seit Ewigkeiten das erste Mal wieder im Tageslicht zu dir gefahren. Und Eilbek sieht ganz anders aus im Tageslicht.
Die Lichter der Stadt in Eilbek, ne? Die sind so verführerisch.
Und dann habe ich auch so ein bisschen Sachen entdeckt, so Snack City und unter anderem auch eine Academy, die hier bei dir ganz in der Nähe ist, wo auch irgendwie auf so einem Banner irgendwie ein paar boxende Leute drauf waren.
Das war vielleicht ist das schon das Ritzes Lösung.
In der Maxstraße.
Gut, dankeschön. Kommen wir mal zum Film, weil da geht es auch um auf die Schnauze hauen, ganz, ganz viel. Basierend auf einem Richard Bachmann-Roman. Richard Bachmann war ja das Pseudonym von Stephen King in den 80ern, als er zugekokst, gemeint hat, ich möchte nicht mehr Stephen King sein, ich möchte auch, dass meine literarischen Werke losgekoppelt von meinem Namen funktionieren und ich möchte auch andere Stoffe schreiben, auch Sci-Fi und sowas. Und deswegen Richard Bachmann, dieser Bluff ist natürlich sofort aufgeflogen, deswegen sagt man inzwischen, das ist ein Stephen King Buch. The Running Man. Warum kam ich auf die Idee, The Running Man zu gucken? Wir haben letztens Das Millionenspiel geschaut. Kennst du den Film Das Millionenspiel?
Nein.
Okay, das ist ein Fernsehfilm aus den 70ern, so ein Menschenjagdsfilm, wo ein Typ für 1 Million Mark quer durch die Bundesrepublik gejagt werden darf und der muss halt in dem Falle in Osnabrück ankommen, lebendig im Studio und dann gewinnt er die 1 Million Mark, aber es sind 3 Killer hinter ihm her. Und der Showmaster dieser fiktiven Show, des Millionenspiels, wird gespielt von Dieter Thomasek. Und der ist richtig gut. Also Dieter Thomasek ist der Shit. Und das ist voll interessant, weil hier spielt ja auch ein echter Host den Host in dem Film. Also es kommt ein Showhost vor. Und der Hauptkiller wird gespielt, ihr könnt gerne in die Folge reinhören, die ist sehr gut, von Didi Hallervorden. Didi Hallervorden in einer seiner ersten Filmrollen spielt einen richtig guten Bösewicht. Einen grimmig guckenden, revolverschwingenden Mofo. Es ist unfassbar.
Das ist wahrscheinlich bevor er dann irgendwie die
Palim.
Bevor er die Comedy entdeckt hat oder so.
Hat er gedacht, so, das wird jetzt Charakterschauspieler und dann irgendwann eine Flasche Pommes.
Er muss da gerade dran denken an diese, ich habe es nie richtig gesehen, nur so Ausschnitte, aber diese irgendwie so Filme oder Serien, wo Leslie Nielsen noch nicht wusste, wie lustig er eigentlich ist.
Ja, das ist total irgendwie lustig.
Und einfach total ernst gespielt hat. Und ich meine, hat er später ja auch, aber halt mit in lustigen Kontext und so. Also interessant.
Der Running Man ist ein Früh-Schwarzenegger-Werk von 1987, spielt im Jahre 2017 in einer total verwahrlosten,
postapokalyptischen
Misthölle, wo die großen Firmen alles übernommen haben, also fast schon cyberpunkige Kritik. Ich glaube, so kritisch ist der Film gar nicht. Ich glaube, der ist ziemlich blöde.
Erstmal angucken.
Regie geführt von, ich glaube, von Hutch. Von Starsky und Hutch, der hat da Regie geführt bei dem Film. Und Schwarzenegger war von dem Werk am Ende nicht so überzeugt, weil er dachte, das sähe zu fernsehmäßig aus, zu flach aus tatsächlich. Da gibt es Quotes von Herrn Schwarzenegger. Ich wusste gar nicht, dass er so ein Cineast ist, dass er sagt, das ist ihm alles zu flach erzählt. Könnte aber vielleicht für uns ja passen, vielleicht sehen wir da ja den Meta-Kommentar, weil es spielt ja auch natürlich während dieser Show, während der Running Man Show.
Ja, das war wahrscheinlich vielleicht auch so eine bewusste Entscheidung, weil das ist, ich kannte den Kameramann vorher nicht, aber das von dem, was ich gesehen habe, ist das, hat der irgendwie so über die Hälfte der, er hat viel TV gemacht und unter anderem über die Hälfte der West Wing-Folgen gefilmt, was ich auch sehr gern gesehen habe. Und kann ja sein, dass sie da eine bewusste Entscheidung getroffen haben, dass sie gesagt haben, wir nehmen, das war ja früher, also zu der Zeit noch immer sehr getrennt, dass da gab es Kinokameramänner und TV-Kameramänner und dann, dass sie da gesagt haben, wir nehmen jetzt bewusst einen TV-Kameramann, weil das soll auch ein bisschen an, weiß nicht, Jeopardy, ich weiß nicht, weiß nicht, in Jeopardy gab es schon.
Das ist,
ne?
Wahrscheinlich, ja. Das ist so American Blood Gladiator. Wir können sehr gespannt sein. Anfangs war wohl angeblich Christopher Reeve als Hauptdarsteller vorgesehen in einer Produktion ein paar Jahre vorher. Da sah das Drehbuch noch sehr viel sozialkritischer aus. Ja. Aber dann wenn du Arnold Schwarzenegger castest, dann wird das Drehbuch dahin abgeändert, dass es heißt, okay, der Running Man kämpft sofort zurück und
redet ein bisschen weniger.
Redet weniger, bringt dafür mehr Gladiatoren um. Ansonsten total 80er-Jahre-Schlock, also Professor Tonaga spielt mit. Das ist der eine richtig breite asiatische Mensch, den du in jedem Actionfilm in den 80ern gesehen hast. Wenn du ihn siehst, wirst du ihn erkennen und wirst denken, ey, das stimmt, der ist in jedem Actionfilm drin, als dritter Bösewicht von links. Jesse Ventura, der ja später auch Governor Jesse Ventura wurde, spielt mit. Japheth Goto, manche kennen ihn aus Alien oder aus, wie heißt der denn, James Bond Film, der auf Jamaika ist, Live and Let Die?
Auf Jamaika ist Dr. Ist No, oder nicht der erste?
Live and Let Die, ja, aber ich meine den Live and Let Die, ich meine den, der ist auch gar nicht, der spielt in New Orleans, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich auf Jamaika gekommen bin. Jesus Christ, gefährliches Halbwissen.
Passt gleich.
Also, ja, Japheth Goto macht da noch mit, basierend auf einem Stephen King-Roman, wie gesagt. Und jetzt habe ich den Namen von den Showhost vergessen, aber das war tatsächlich der Showhost von Family Feud, also vom Familienduell. Richard Dawson. Und der spielt den Oberbösewicht in dieser Sache.
Ist das der hier auf dem Foto drauf ist?
Der steht, genau, der müsste da neben Arnie stehen und sagen, hallo, ich bin ein Moderator und gleichzeitig ein schleimiger Mistsack.
Habe ich gar nicht erkannt, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was.
Ja, ja, der ist ja total, also das ist quasi das Unikum, das den so zu casten, das ist ja wirklich ein ähnliches Stunt-Casting wie halt im Millionenspiel Dieter Thomas Heck als Moderator.
basiert das Millionenspiel auf dem?
Es gab wohl, also wie gesagt, weil das ja auf einem Richard Bachmann-Roman basiert und das Millionenspiel auf einem englischen Roman, wo auch der Film Le Prix du Danger drauf basiert. Aber es gab wohl tatsächlich Klagen, sowohl gegen das Buch als auch gegen das Film, weil gerade die Produktionsfirma hinter Le Prix du Danger dann doch arge Parallelen gesehen hat. Mhm. Ging aber nicht durch, das ist quasi noch weit entfernt genug, dass es als eigenständiges Werk gilt. Aber ansonsten, ey, endlich wieder Arnie. Geil, geil, geil.
Ja. Wollen wir mal. Arnie enttäuscht selten.
Das geht so. Aber ey, er hat Predator gemacht, deswegen hat er bei mir mal einen gewissen Vorsprung. Ja, ich würde einfach sagen, wir knallen den uns rein. Richtig schön, so 80er-Jahre-Filme sind ja auch meistens so knapp unter 90 Minuten. Die wissen, dass es nicht ein 40-Minuten-Finale braucht. Und ich habe Bock. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass er ab 16 ist, aber vielleicht ist das auch so eine neue Altersausgabe. Ich habe den als ein bisschen rau in Erinnerung.
Ja, ich habe gehört, es gibt irgendwie, also es gibt zwei verschiedene Versionen, weil es da eine irgendwie so eine krasse Massaker-Szene oder sowas gibt, die halt irgendwie zensiert wurde oder so. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, wann dieser Kettensägenmann auf der Harley ins Spiel kommt.
Oh ja, oder das spricht schon viel.
Oder ob das wieder so ein Fall ist von, ich weiß nicht, ich glaube ja früher so viele B-Movies, die dann irgendwie so richtig geile Poster
hatten. Ja, ja, ja.
Und die du dann geguckt hast und dann passiert. Meintest du, dass diese Szene gar nicht vorgekommen
ist. Ja, gerade diese Map-Painting-Poster so aus den 80ern waren immer ganz großartig, wo wunderschöne, große, barbusige oder fast barbusige Frauen aus dem Strand gekommen sind und Kung-Fu-Kämpfer seitlich irgendwie reingesetzt wurde und Ninjas von oben.
Ja, genau. Mal noch ein paar Ninjas rein. Oh, die sind noch gar nicht im Film. Ja, egal. Ninja Cells.
Okay, wir knödeln uns jetzt das Ding rein und dann labern wir drüber. Bis gleich. So, das war der Running Man. Wir haben herausgefunden, ob Arnold Schwarzenegger im menschenfeindlichen System, im menschenfeindlichen Mediensystem, in der Medienhölle bestehen kann. Vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, den groben Plot ohne Spoiler zusammenzufassen für Leute, die sagen, Running Man oder 1987 oder Arnold Schwarzenegger oder Richard Bachmann. Kenne ich alles gar nicht. Wie würdest du den kurz und knackig, sodass er auf einen Bierdeckel passt, zusammenfassen, diesen Film? Spoiler-free if possible.
Okay, ist das ein spoilerfreier Podcast hier?
Ich krieg das selber nie hin, aber.
Wie würde ich den zusammenfassen? Ja, es ist klassischer, dystopischer 80er-Jahre-Action-Film, der sich selber nicht ganz so ernst nimmt. Und ja, das fällt in dieselbe Kategorie wie The Island oder wie heißt nochmal dieser Film, wo das ist auch so ein 70er-Jahre-Film, wo sie irgendwie, wenn sie nur 21 bist, dann wirst du.
Ach so, wo die Leute zu Solid Green gemacht werden, meinst du?
Nee. Aber das ist, ich glaube, das fällt alles auch
ja,
so
in die Kategorie. Ja, das ist eine Genre-Kategorie.
Ja, es ist so ein später Eintrag in diese Art von von Kategorie, aber ja, also ich meine, grob zusammengefasst ist er ist ein Gefangener und wird halt als wie ein moderner Gladiator irgendwie zur Schau gestellt und ja. wird von angestellten Comicbuchcharakteren gejagt, die ja, versuchen, ihn umzubringen. Das
passt so gut in diesen Podcast so. Also, wir haben natürlich Arnie als Ex-Elite-Soldaten, Hubschrauberpilot mit einem Herz aus Gold, mit einem krassen Gewissen, der fälschlicherweise angeklagt wurde, ein Massaker begangen zu haben. Und in dieser Welt dürfen politische Gefangene scheinbar an diabolischen Spielshows teilnehmen, um da eventuell sich wieder frei zu kaufen.
Ja, dürfen teilnehmen.
Dürfen, ja. in ganz großen Klammern. Und Arnie macht da gezwungenerweise mit seinen beiden besten Rebellenfreunden, Jaffet Kotto und Nerdy McNerdman. Und dann müssen sie innerhalb 3 Stunden 4 Stages durchlaufen. Aber die Stages sind gefüllt mit tödlichen Huntern oder Stalkern, die gefühlt auch alle irgendwie aus dem Wrestling-Käfig oder irgendwie aus American Gladiator hätten kommen können, nur vielleicht einen Zacken tödlich.
Ja. Und da, also als ich mir das vorgestellt habe, also da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir da ein bisschen Abwechslung gewünscht hätte. Also ich hätte jetzt gedacht, da wären auch so ein paar Fallen oder Parcours oder sowas.
Nee, ist wirklich so, dass sie tatsächlich immer nur 1:1 geschickt werden.
Aber die werden einfach auf so einen Acker oder so einen Untergrund, irgendwie so ein wie so ein Abwasserkanal oder so. Also so eine undefinierbare, abstrakte
Industrielandschaft
irgendwie.
Ja.
Werden sie hingeschickt, also durch so eine Röhre und ja. Dann kommt einfach ein Gladiator nach dem anderen wird da reingeschickt. Ich meine, es ist wahrscheinlich irgendwie so klassisch angelehnt an diese römischen Gladiatorenkämpfe, aber ich dachte jetzt gerade, weil das irgendwie in die Zukunft versetzt ist und so, dass er da vielleicht irgendwelche, und das ist ja auch alles sehr technisch irgendwie, oder jedenfalls wird so dargestellt, dass es alles viel mit Computern und Technik und so. Hätte ich jetzt gedacht, dass da irgendwie so ein paar Todesfallen, die sie durchlaufen müssen, irgendwie so ein bisschen wie, oder dass es wenigstens so ein bisschen wie American Gladiator oder sowas ist. Weißt du, dass da irgendwie vielleicht über irgendwelche Hindernisse klettern,
ja,
oder?
Genau, die hatten ja, im Grunde hatten sie ja nur eine Stage, das war so eine Ice-Stage am Anfang. Die waren noch so ein bisschen abwechslungsreich, aber du hast recht, danach verirren die sich quasi auf eine graue Baustelle. Das hätte man hier auch in der, keine Ahnung, wo sie in der Hafen City jetzt ein neues Gebäude hochziehen, da hätte man das Ding auch drehen können.
Ja.
An sich, um mal kurz ein Vorfazit zu machen und dann vielleicht auch tatsächlich derbe in die Spoilerage zu gehen und auch vielleicht in den Meta-Kommentar dieses Werks oder in die Meta-Ebene, die wir vielleicht sehen. Also der Film ist schon tatsächlich, jetzt wo ich ihn auch wieder gesehen habe, ich hatte ja eine tiefe Bindung zu diesen ganzen Arnie-Schinken, weil ich die von meinen Cousins aus Ost-Berlin alle auf Kassette bekommen habe. Habe das jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen, das ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Experience. Das ist schon ein Schrottfilm, aber diese End-80er-Schrottfilme, die machen was mit mir, ich weiß nicht. Ich finde die immer arschtight geschrieben. Ich finde, die sehen teilweise cool aus und vielleicht ist es dieses, dass sie sich nicht so krass ernst nehmen, dass ich denen mehr verzeihe als, keine Ahnung, Mid-90er oder Anfang 2000er Actionfilme, die das alles irgendwie nicht mehr so richtig konnten.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, also ich meine, es gab ja auch in den 80ern schon eine andere Art von Actionfilm, eine ernsthaftere Art.
Klar.
Irgendwie so. Also ich meine, das ist hier jetzt auch ein Film, wo man irgendwie, da muss man gar nicht anfangen mit irgendwie Plotholes oder so aufzuzählen, weil das ist gar nicht, ist nicht die Art von Film irgendwie, die das sowas ernst nimmt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, selbst von heutzutage erwartet man, glaube ich, vielleicht auch selbst von solchen Actionfilmen mehr. Und deswegen ist man, also wenn man so einen Actionfilm heutzutage sehen würde, würde man denken, was ist das denn für ein Scheiß irgendwie. Aber bei mir ist das auch so und ich glaube, das ist aber auch einfach.
Ist es nur Nostalgie oder ist da tatsächlich irgendwas dran?
Ich glaube, das ist viel Nostalgie, weil das ist, also ich habe den Film noch nie gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht nostalgisch sein für diesen Film.
Ja, gut.
Aber es ist trotzdem, also ich spüre eine Nostalgie für die Optik und so und Musik und alles, all sowas. Deswegen ist das auch, also ich fand es definitiv unterhaltsam, aber ich glaube, das ist ein großer Nostalgie-Charakter, weil ich habe auch diese Filme früher irgendwie als Kind irgendwie viel geguckt auf VHS und sowas.
Du sagst ja auch der Look und viel, ne? Also wir haben Musik von Harold Faltermeier, was ich schon wieder komplett vergessen habe und ich war eine Zeit lang echt so ein Faltermeier-Fan. Es ist halt auch echt, ich glaube, dem tut sogar der leicht billige Look ganz gut manchmal. Mhm. Also ich spüre da einfach eine ästhetische Verbundenheit. Aber wenn man sich jetzt das so durchgeht und wie du es ja auch schon gut angerissen hast, ist ja die Dramaturgie, irgendwie dümpelt die so dahin, weil die Stakes werden nicht higher, also ne, die Rampe wird nicht schärfer, die die Helden müssen, weil echt immer nur einer nach der anderen hineingeschickt wird. Mhm. Was ja natürlich für eine Spielshow irgendwo Sinn macht, aber natürlich mit dem Film und gerade das Ende fällt ja relativ flach. Spoiler, Spoiler. Am Ende ziehen quasi zwei Kämpfer, wo man denkt, oh, die könnten Arnie vielleicht noch gefährlich werden. Die ziehen den Schwanz ein und das Finale ist Mr. Dawson, also Killian, der Bösewicht, der ein gebrochener alter Mann, schleimiges Wieselmännlein ist, gegen halt diesen Marmormann Arnie. Und das ist halt, das ist ja kein klassisches Spannungsmoment, weil der Bösewicht nicht mehr noch ein finales Ass im Ärmel hat oder irgendwie sowas. Ja. So, also eigentlich ist die Spannung in dem Moment eigentlich schon fast vorbei, in der Arnie beginnt, irgendwie hier Kettensägenmann umzulegen, so, weil dann sind gefühlt die Jäger in der Rückhand. Arnie hat gelernt, wie man die killt.
Ja. Ja, und es ist, also es wird ja auch, also ein Endgegner, also das ist das, was mir am meisten also missfallen hat, also einmal dieses Ende, dass das halt irgendwie so völlig unspektakulär war, da irgendwie Arnie gegen Richard Dawson irgendwie, das war natürlich, also man kennt das ja so, diese ich sag mal so zerbrechlichen Endgegner, die ja dann aber immer irgendwie so schlauer sind vielleicht als der Hero oder ein Ass im Ärmel haben.
Ticking Clock oder so, aber das war in dem Fall ja nicht so.
Nee,
und
sein Ass im Ärmel war irgendwie, dass er vielleicht noch so einen Bodyguard hatte oder so, und der Bodyguard aber so, nö. Und geht dann einfach wieder weg.
Und das passiert zweimal im Drehbuch, das ist total merkwürdig.
Ja, und was mich aber, also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, das war halt irgendwie lustig oder wie auch immer. Aber was mich richtig gestört hat, ist das mit Jesse Ventura, dass der halt so aufgebaut wurde, weil das wird ja immer wieder hingeschnitten und er wird auch irgendwie so wütend und sagt so, also sagt nicht, aber guckt so nach dem Motto, was passiert hier mit meiner Show irgendwie.
Jesse
so
Ventura spielt, das müssen wir vielleicht kontextualisieren, spielt den Alt-Champion dieser Show, den mitbesten Stalker, den mitbesten Runner, und tatsächlich wird mit dem, und das finde ich aber interessant, weil das ja metamäßig was aufmacht, weil das damals in den 80ern so war. Jesse Ventura war auch so ein Arnold Schwarzenegger-Kerbe-Typ, so Mr. Sexy, Mr. Supermuskulös, und wir spielen die ganze Zeit mit der Erwartung des Publikums, die damals die Kinotickets geholt haben, krass, das ist der Film, wo Jesse Ventura endlich mal gegen Arnie battelt. Mhm. Und die versuchen ja so ein bisschen das aufzumachen, dieses Ding, dieses Kampf der Bodybuilding-Icons.
Ja.
Und das umgeht der Film dann einfach, indem Jesse Ventura sagt, das ist mir zu albern und die macht meine Show kaputt und ich gehe jetzt.
Ja, das,
fuck you,
also,
I'm going home.
Von der Seite her stimmt, ist es ganz interessant, dass sie irgendwie, wenn sie sagen, ja, wir brechen das jetzt auf und geben euch nicht das, was ihr erwartet, aber das war irgendwie so ein bisschen unspektakulär, also weil man irgendwie, man hat ja auch gar nicht so richtig, also ich jedenfalls nicht, vielleicht habe ich da irgendwas verpasst, aber man hat auch nicht so richtig mitgekriegt, warum Jesse Ventura jetzt auf einmal sagt, nee, er hat da keinen Bock drauf. Sondern es war halt irgendwie, also die wollten halt, dass er auch so ein Gimmick hat.
Genau,
so
die wollten ihm so eine Waffe geben.
Ja, also jeder von diesen Huntern hatte halt irgendwie ein Gimmick. Irgendwie der eine hatte einen Motorrad und eine Kettensäge, der andere hatte irgendwie LEDs auf der Brust und so ein Plastik-Irokesen. Und irgendwie noch einer mit dem Flammenwerfer und so. Ja. Und Jesse Ventura ist halt noch so ein Oldschool-Gladiator, der irgendwie, wie er gesagt hat, irgendwie die Leute mit bloßen Händen zerlegt hat und sowas. Und dem haben sie halt auch so einen Hightech-verchromten Anzug angezogen, der die ganze Zeit rumrattert, wenn er da durch die Gegend läuft.
Ja.
Und das fand er halt doof und deswegen hat er gesagt, nee, er macht so einen Scheiß nicht. Aber das ist ja irgendwie, also völlig unspektakulär dann.
Ich glaube, weil das schlecht inszeniert ist. Ich glaube, das finde ich vom Drehbuch finde ich das sogar ganz cool. Und wie gesagt, ich finde diese.
Ja, aber da hätten sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit auf ihn verwenden müssen, wenn sie das irgendwie gut darstellen wollen.
Unbedingt, bin ich voll bei dir. Aber ich finde diese zeitgeistige Idee, ne, wenn wir das jetzt so in diesem historischen Kontext setzen, finde ich ganz clever, wenn man sagt, von wegen, ey, hier ist jemand, der nicht dieser Figur, die Arnold spielt, sondern Arnold ebenbürtig ist. So. Ja. Das ist eigentlich, ist das cool, ist das wirklich, wirklich smart. Aber, und da muss ich auch sagen, ich habe ja leider Gottes diese Quote von Arnold gelesen, dass er mit der Regie so unzufrieden war. Ich glaube auch, dass Hutch von Starsky & Hutch nicht so der richtige Regisseur für die Nummer war. Mhm. Ja, weil alles kommt so unepic. Ich habe diesen Film als Kind jetzt darf man es mal sagen, glaube ich, also echt schon viel, viel zu jung. Ich habe den geliebt. Ich habe den tausendmal auf Videokassette gesehen. So. Aber jetzt ist das echt so, von wegen, es ist irgendwie, wie Professor Togu Tanaka irgendwie da umgebracht wird. Oder es hat alles nicht so die Wucht von anderen Arnie-Filmen oder von anderen guten Actionfilmen, wo du so bist, ah, was für eine Wonne, wenn es den Bösewicht zerlegt. Mhm. Also es ist nicht nur von der Ästhetik flach, sondern auch von den Tönen, wenn du weißt, was ich meine, so irgendwie.
Ja, irgendwie war das, es war auch alles so irgendwie so ein bisschen gemischt, fand ich. Also es war nie irgendwie so, dass man so gemerkt hat, okay, so das ist die Art von Film, weil es war einfach irgendwie wie so ein gleichbleibender Ton. So,
ja,
so
unbedingt.
Also am Anfang war da noch so Varianz drin, da hat man irgendwie dann irgendwie seine Origin-Story gesehen, dass er irgendwie, er war ja eigentlich Teil der Regierung sozusagen, er war ja irgendwie so ein Militär-Hubschrauber-Pilot und so.
Und wir haben ja auch eine Welt, wo Regierung und Kultur gleichgeschaltet ist, also das wollte ich nur mal sagen, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass das, also gegen diese Show aufstreben auch gleichzeitig bedeutet, gegen die Regierung aufzustreben.
Ja, und es ist irgendwie so aller, es ist so wie, wie bei, komischerweise fällt mir jetzt gerade Equilibrium ein, wo auch irgendwie, also da ist das, glaube ich, noch extremer, wo halt irgendwie alles so, alle Bücher und Kassetten und so, alles nur als auf dem Schwarzmarkt erhältlich und auch bestimmte Kleidung und sowas. Am Anfang ist es noch ganz interessant, weil er dann wird gezeigt, also wie er im Gefängnis ist und dann die Revolte und so und dann ab einem bestimmten Punkt spielt es halt nur noch in dieser Game Show quasi. Und dann
der Film ist sehr diszipliniert strukturiert, also es ist wirklich so, erstes Third ist so eine Installation, ich habe Pause gedrückt zwischenzeitlich, um dann zu sehen, ab wann er denn in diesem Running Man System ist und das ist wirklich genau ein Drittel. Und dann kippt das Ding im nächsten Drittel und er geht proaktiv vor. Also er ist ein Drittel dann in der Defensive und das letzte Drittel sagt er sich, weißt du was, ich gehe da jetzt wieder rein.
Also schon sehr klassisches Drehbuchformat quasi.
Ja.
Aber ich meine halt, ab dem er in der Show ist, ist es vielleicht irgendwie, also ist vielleicht so, fängt der Höhepunkt so an, aber es ist irgendwie so ein gleichbleibende Dramatik und so. Und aber es ist, man hat jetzt nicht das Gefühl, irgendwie, dass irgendwie so da ist jetzt kein Rhythmus drin, dass er irgendwie.
Richtig, genau, bin ich voll bei dir. Und das ist Schuld der Regie. Das ist Schuld der Regie, dass die Regie auch aus, also ne, wir können ja mal die Reihenfolge vorgehen. Am Anfang kommt Sub-Zero mit seinem Eis-Gimmick.
Ach ja, den hab ich schon wieder vergessen.
Dann gibt's Buzzsaw, einen Kettensägenmann und Dynamo, einen Elektromann und zu guter Letzt kommt Fireball, ein Flammenwerfermann. So, jetzt haben wir das Problem aber, dass Buzzsaw und Dynamo gleichzeitig in den Ring geschickt werden. Das ist ein Doppelthread und die beide ist ziemlich spektakulär inszeniert werden. Der letzte Fighter, dieser Fireball, nicht so richtig. Da fehlt mir die Epicness in dem Wegen.
Ich meine, der hat auch so einen ähnlichen Auftritt wie Sub-Zero am Anfang.
Ja.
Und aber es ist irgendwie, keiner von denen wird so, keiner von denen außer hier Dr. Freedom irgendwie wird dargestellt als so, das ist jetzt irgendwie der Übertyp irgendwie so. Ja, weil das ist ja irgendwie auch in vielen solchen klassischen Filmen irgendwie, da schickt man erstmal so ein paar langweilige Henchmen irgendwie in den Ring und so, und dann zum Schluss kommt dann irgendwie der Typ mit dem super Gimmick irgendwie und
den musst du auch Erfolge zeigen, ne? Also so ein Bloodsport-Film oder an sich so Kampfturnier-Film, sieht man halt, wie sich auch andere Leute auch den Rang ein weiterkämpfen und sagen, oh, der könnte später Trouble werden. Ja. Wenn wir jetzt aber diesen beispielsweise Flammenwerfermann haben, der gar nicht so diese großen Momente hat, diese großen von wegen, oh, der könnte es sein, so. Dann plätschert das dahin, dann warten wir nur drauf, was Arnie für eine großartige Idee hat oder für einen großartigen One-Liner, um den vom Spielfeld zu kicken. Mhm. Also wir gucken ja eh nicht Arnie-Filme, müssen wir ja mal ehrlich sein, um zu denken, oh, ob Arnie da wohl rauskommt. Aber es kann ja trotzdem aufregend sein, dass man denkt so, der muss irgendwas lernen, der muss irgendwie über sich hinauswachsen, der muss irgendwas richtig Krasses zerbiegen, damit er den platt kriegt oder so. Überhaupt zu Arnie-Inszenierung müssen wir, glaube ich, im Speziellen auch gleich nochmal ganz kommen, weil der Film schon jetzt Ende der 80er genau wusste, wie man Arnie einsetzt und eigentlich sich nur darauf verlassen hat. Also
ja, das man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, wie das so in dem Kontext, also wie das damals war, also wie groß der Film war, also man hat den ja schon irgendwie gehört, irgendwie, ich weiß jetzt aber nicht, dass, ob das jetzt im Nachhinein so gekommen ist, dass der irgendwie so ein bisschen Kultfilm wurde oder so, oder ob der damals schon so ein Blockbuster war, also er hat ja schon relativ, du hast gesagt, 30 Millionen Budget, also
genau, und der hat
damals
auch gut Geld eingespielt, der war aber jetzt kein Mega-Success, der war kein Blockbuster. Ja. So.
Aber weil ich hatte nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass es fühlte sich so an wie so ein Film, der jetzt nicht so super Blockbuster ist, sondern ein Film, den sie an Arnie drangehängt haben, sozusagen, weil sie da also ihm viele Freiheiten gegeben haben oder vieles auf Arnie hingemünzt haben.
Unbedingt.
Was, da müssen so krasse Rewrite also teilweise sein. Wirklich so hingebogen haben, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt einfach nur Arnie und das hat nichts mit der Geschichte zu tun irgendwie. Und bis dahin, dass sie irgendwie eine der bekanntesten Filmzitate aller Filme quasi einfach 1:1 kopiert haben und in den Film mit reingesetzt haben.
Ja, Arnie darf sein ikonisches I'll be back sagen. Voll merkwürdig. Das habe ich natürlich, weil ich die deutsche Synchro gesehen habe, auch nie so mitbekommen. Das ist ja wirklich ja, das ist ja keine Abwandlung davon, von wegen See What We Did Here. Das ist ja vollkommen.
Ja, und es ist nicht so ein nebenbei, manche Filme machen das ja, dass sie so einen kleinen subtilen Hint irgendwie auf andere Filme geben und so. Aber das ist wirklich, da wird der ganze Fokus in dem Moment auf ihn gezogen, irgendwie die Kamera fährt da drauf zu und er guckt ihn an und sagt, I'll be back. Und das ist so die letzte Interaktion, die er mit dem Bösewicht hat.
Das Kino schreit, weil das Kino weiß, die Referenz zu schätzen.
Ja, ja, genau. Das war wahrscheinlich irgendwie, ich meine, damals hat man auch noch Filme gemacht. Also ich meine, die hatten, 87 hatten sie natürlich auch schon den Home-Video-Market irgendwie so im Hinterkopf. Aber in erster Linie haben da die Studios Filme gemacht, damit die irgendwie ein paar Wochen im Kino laufen und dann sich die niemand mehr anguckt. Also die Filme müssen dann irgendwie zünden und das Geld eintreiben. Und deswegen, ja, also wenn du einfach irgendwie ein großes Studio bist und sagst, wir machen jetzt einfach einen Actionfilm und der muss einmal knallen und die Leute müssen den feiern irgendwie und dann haust du da halt irgendwie so Dinger rein. Und ich meine, der Film ist ja auch, da haben sie überall irgendwie wieder One-Liner reingestreut, wie das bei so vielen 80er-Jahre, 90er-Jahre Arnie-Filmen ist.
Überauffällig viele. Also da haben sie sich wirklich nur auf Arnie verlassen. Also klar kriegt Arnie seine One-Liner, sonst funktioniert dieser Mann nicht. Aber ja, das ist ja wirklich auffällig gewesen, dass man wirklich dieses ganze Plot-Gedöns nochmal um Arnie drumherum geschrieben hat. Also es gibt die Info, dass es, wäre es Christopher Reeve damals geworden, wäre auch noch viel mehr Christopher Reeves Familie im Mittelpunkt gerückt, die er da irgendwie versucht zu ernähren oder Medizinrechnungen zu begleichen. Und deswegen macht er eigentlich beim Running Man mit.
Ein bisschen mehr Squid Game.
Im Grunde so. Das ist auch viel näher an der Idee von Richard Bachmann / Stephen King dran gewesen, dass es da um Moneys geht so und um total eine total neoliberale Gesellschaft, wo es krasse Gewinner und krasse Verlierer gibt.
Ja, das würde mich mal interessieren. Das Buch habe ich natürlich nicht gelesen, aber das, also es fühlt sich ja so weit entfernt von einem Stephen King-Film an, irgendwie, wie definitiv. Es nur irgendwie geht. So.
Ich weiß, dass im Stephen King-Roman am Ende ist der Running Man total verwundet. Und das hat aber ein kontroverses Ende, weil er dann total verwundet ein Flugzeug in das ICS-Gebäude hineinsteuert, um noch so viele von den korrupten Medienschweinen mitzunehmen, wie geht.
Aber die armen PAs und
ey, ich war in dem Bereich, ich wünschte manchmal, dass ein Flugzeug reingeflogen wäre. Es hätte nur die Richtigen getroffen, mich inklusive.
Ja, also ich meine, das ist ja, ich meine, Bücher sind ja sowieso immer, das kann man ja eh nicht vergleichen. Ich meine, ich habe auch
Ja, aber Richard Bachmann war ja schon so smart zu sagen, es gibt da, das ist ein systematisches Ding, dieses ganze Gebäude muss brennen so. Und hier ist das ja behauptet, wenn ich diesen einen Showmaster umbringe, dann wird sich schon irgendwie alles in Genügsamkeit auflösen.
Ja, das zähle ich irgendwie so unter Plotholes, die man wahrscheinlich nicht überdenken darf, dass halt irgendwie das ganze Publikum am Anfang wird das ja so dargestellt, dass irgendwie 100% der Zuschauerschaft Feuer und Flamme für dieses Programm sind und so und die alle nicht nachdenken darüber,
ein
was das
irgendwie. Ein Fähnchen im Wind, meinst du?
Ja, ein Fähnchen im Wind quasi und dass die nicht drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, wenn, also und vor allen Dingen, ich meine, ich habe schon während des Films gesagt, es ist ja fast das Schlimmste, nicht irgendwie die Leute, die sagen, wir wollen hohe Einschaltquoten, deswegen nehmen wir Gefangene und schicken die in den Tod quasi und lassen die brutale Weise, lassen wir sie abschlachten vor laufenden Kameras, sondern die irgendwie 3 Millionen Menschen, die vor den Fernsehern sitzen und da zugucken und da jubeln, so als wenn die ein Football-Spiel sehen irgendwie. Und dann dreht sich die Geschichte und Arnie läuft da in das in den Studio rein mit seinen Rebellen und Maschinengewehren und so und schießen die Leute da alle um und schicken Richard Dawson durch die Röhre und dann ist irgendwie, sagen die Zuschauer, ja gut, dann sind die jetzt wohl die Gewinner, dann finden wir die jetzt gut.
Dann liebe ich das, okay. Glaube ich, der Regierung und, gar nicht mehr.
Und ja, man weiß natürlich nicht, wie es endet. Man hat irgendwie so das Gefühl, ja, jetzt ist alles gut und sie reiten in den Sonnenuntergang irgendwie. Aber
oh, das ist eine gute Überleitung.
Wird kein Wort irgendwie dazu. Ich meine, die leben ja immer noch in der Dystopie. Also wir haben ja auch die ganze Zeit mitgekriegt, dass Richard Dawson auch
nicht... Ich glaube, das Problem ist jetzt gelöst, Dennis. Ich glaube, jetzt ist es fertig. Ja.
Nee, Richard Dawson ist ja auch nicht der King, weil er muss andauernd sich vor den ICS-Geschäftsführern und vor dem Justizminister rechtfertigen und so. Das heißt, also damit ist ungefähr, also außer die persönliche Rache für Arnie ist damit gar nichts gelöst.
Eben,
irgendwie.
Eben. Also es wurde halt ein Arschloch umgelegt, so, das ist ja auch okay. Ich verstehe auch, dass es im Action-Formular ein Arschloch braucht, das umgelegt werden muss, aber es ist halt so schräg, dass wir da keinen großen Boss-Move oder keinen großen noch Plan dahinter sehen oder von wegen, da kommt gleich mein Hubschrauber auf dem Dach des ICS und Arnie muss schnell hinter den herwetzen oder sowas. Das ist halt dieses ganz, ganz, also das macht ja auch dieses, das ist ja auch nicht heroisch, wie er den umbringt. Ich meine, das ist halt einfach ein 3 Meter großer Arnold Schwarzenegger, der einen 1,50 großen alten Mann.
Ja, und das ist echt, also es ist, ich hab auch den Film geguckt und meinte so, sag mal, ist dann gleich zu Ende der Film? Weil es ist irgendwie, die laufen da, in diesem, wie gesagt, in dieser Baustelle da rum und dann ist da irgendwie auch mit in diesem Komplex, ist auch gleich der Widerstand irgendwie beheimatet.
Die haben sich ins Studio eingezeckt.
Mit dem alten Mann mit seinen ganzen Computern und den ganzen Leuten irgendwie, die da, das sieht aus, als wenn die da schon seit Jahren sind, aber anscheinend nichts gemacht haben und nichts gerissen haben bisher. Und das nur jetzt schaffen, weil irgendwie der eine Typ irgendwie so einen Stromkasten aufgebrochen hat.
Und sich 6 Nummern gemerkt hat.
Und sich 6 Nummern gemerkt hat. Das werdet ihr alles verstehen, wenn ihr den Film seht. Aber,
eine naive Idee von Hacking. Das ist schon fast ein bisschen süß.
Aber, also es sind, wie gesagt, alles Plotholes, über die wir eigentlich nicht sprechen brauchen. Aber es ist halt irgendwie, er läuft da durch. Durch Zufall findet er den Widerstand da und die geben ihm dann irgendwie eine Weste, eine Zigarre und ein Maschinengewehr. und dann läuft er da halt in den Sender rein und ballert da rum irgendwie. Also das ist ja, ich meine, selbst für einen 80er-Jahre-Actionfilm ist das irgendwie so ein bisschen faul irgendwie, finde ich. Also da hätte man irgendwie ein kleines interessantes Hindernis.
Ja, ein Wellenbrecher, genau, ein Hindernis. Aber du hast ja so schön gesagt, wir reiten in den Sonnenuntergang und ich glaube, jetzt müssen wir beide mal über Frauenfigur in dem Film reden und über eine ganz merkwürdige Art von Attraktivität, die Arnold scheinbar auf alle auszustrahlen scheint, weil er Leute mit einem Handbewegung das Genick brechen könnte oder sowas. Und das finden alle irgendwie wahnsinnig hot, dass er der Butcher von Bakersfield ist. Also es gibt unsere Hauptdarstellerin, aber auch andere Frauen müssen immer irgendwie auf Arnie reagieren und auf wie breit er ist und wie viele Leute er umbringen kann. So.
Ja, es war halt irgendwie so, es gehört halt zu dieser Riege von Filmen, die halt irgendwie, ja, unser Held braucht noch ein Love Interest.
Sonst denken die Leute, der wäre gay, vielleicht.
Ja, also ich habe das noch nie verstanden, weil es ist irgendwie, also wenn du einen Actionfilm hast, also du kannst die Sachen intelligent und gut mischen irgendwie, Romanze und Actionfilm und so, aber es war ja wirklich irgendwann schon mal so ein Klischee, dass jeder billige Actionfilm irgendwie noch ein Love Interest und eine romantische Szene und einen Kuss irgendwie drin haben muss. Und das habe ich irgendwie nie so wirklich verstanden. Und ich meine, es ist ja okay, wenn man es macht, aber dass man dann das so etablieren muss, dass er irgendwie, also er bricht ja in ihre Wohnung ein, irgendwie fesselt sie dann und
fesselt also sie mit in Lingerie, right? Also sie ist in ihrem kleinen, knappen Nachtkleidchen. Also.
Ja, und er steht da irgendwie mit seiner knappen Unterhose irgendwie direkt neben ihrem Kopf, irgendwie schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, das ist
voll. Aber also er droht ihr bestimmt viermal in diesem Film, sie umzubringen.
Und wie viel stärker und wie viel größer er ist, das spielt er immer wieder.
Ja, und es ist halt einfach nicht, also der Charakter ist so aufgebaut, dass es nicht verständlich ist, warum sie hinterfragt, dass er im Knast ist. Also weil durch ihre Erfahrung würde ich gar nicht darauf kommen, dass sie hinterfragt, warum er im Knast ist.
Ja, Gott sei Dank wurde ich nicht vergewaltigt und Gott sei Dank kam ich da irgendwie raus, weil mir wurde andauernd was angedroht und der Mann hat dauernd in Unterhemd und Boxershorts irgendwie mit seinem Schritt in meinem Gesicht rumgewedelt.
Ja, und also sie sieht ihn nochmal wieder da in diesem Studio und dann macht sie sich auf die Suche und guckt in den Archiven nach, ob er wirklich schuldig ist. Und da gibt es überhaupt gar keine Intention für irgendwie. Und dann irgendwie ihre Freundin sagt irgendwas davon, irgendwie so, oh, hier, der Typ, da hast du ja aber Glück gehabt. Der hätte dich kaputt machen können. Ja, das war die merkwürdigste von diesen ganzen Szenen.
Ja, wenn man so erotisch an so einem Stängel raucht und sagt, oh, wie doll er dich hätte umbringen können.
Ja, sie guckt ihn an, als wenn sie irgendwie total heiß ist auf ihn.
Ja, ja.
Und redet davon, aber so, er hätte dich ja umbringen können und vergewaltigen können oder erst vergewaltigen und dann umbringen und so. Ja. Also das war schon echt irgendwie hart. Also das auch so zu implizieren, ja, dass sie da drauf steht oder irgendwie sowas. Ja,
also diese Frauenrolle ist leider Gottes, und das liegt hier in der Schauspielerin, ganz, ganz furchtbar. Ich meine, Arnie und sie wird dann auch noch in diesen Tunnel geschickt und wird behauptet von wegen, ey, diese Frau führt parallele Beziehungen, sexuelle Beziehungen zu Männern, also wird so geslutshamed und deswegen wird sie gefühlt in den Tunnel geschickt.
Ja, also wird auch erstmal gesagt, dass sie eine Single-Frau ist.
Aber teilweise 2 bis 3 Sexualpartner pflegt. So.
Ja, aber allein schon Single-Frau wird da irgendwie so gesagt, so als wenn sie, wenn jemand sagt, sie ist übrigens Kannibalin.
Und ja, ja, die ist halt über 30 und noch nicht verklappt, ne? Das ist irgendwie alles ganz, ganz merkwürdig.
Ja, ja, da muss ja irgendwas mit ihr nicht stimmen.
Ja, da gucken wir uns beide jetzt einfach nur traurig an.
Also wer ist denn in mit 30ern und nicht in einer festen Beziehung, das da weiß ich nicht.
Stimmt irgendwas nicht. Die müssen echt einen Schlag weg haben einfach.
Ja, gehen in Therapie.
Abscheulich. Nee, aber die scheren ja auch keinen gemeinsamen Screentime so wirklich viel. Klar, die wird mit in den Tunnel geschickt, aber die hängt dann auch mit Arnies Friends, aka Kanonenfutter. Und sie hat eine eigene Aufgabe, nämlich, dass sie die 6 Zahlen merken muss. Das ist für ein Mädchen schon ziemlich stark. Aber die haben nicht so einen gemeinsamen Lerneffekt.
Sie hat es natürlich auch erstmal sich falsch gemerkt, ne?
Ja,
weil das so mit Mathematik Zahlen
super
irgendwie
kompliziert.
Ja, das passt in so einen kleinen hübschen Kopf einfach nicht rein.
Nee, in so einen hübschen Latina-Kopf. Und dass sie dann eine Anziehung zueinander spüren. Also das ist ja, und es gibt viele behauptete Romanzen, ist mir klar, so in jedem James-Bond-Film ist es eine behauptete Romanze, aber in James-Bond-Filmen sind es meistens auch noch irgendwie so gelangweilte Frauen von Bösewichtern, die einfach diesen Spy-Lifestyle irgendwie aufregend finden und sich deswegen mit James Bond einlassen, deswegen spielen sie mit dem Feuer. Hier ist das ja einfach gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, warum die Frau, also sie hängt sich an ihn, weil der kann gut Gewehr schießen und sie wird da gerne lebend rauskommen.
Ja, ich meine, also, dass sie dann irgendwann merkt, dass er irgendwie, also da wäre sie vielleicht auch alleine drauf gekommen oder man hätte auch zeigen können, dass sie irgendwie dieses ganze System, dass sie da vielleicht drin hängt, aber dass sie das sowieso hinterfragt und so. Und dass sie vielleicht irgendwie schon weiß, dass das irgendwie unschuldige Leute sind und man hätte irgendwie nicht, also und er hat ja auch irgendwie absolut überhaupt keinen Grund, ihr andauernd mit dem Tode zu drohen, dass er sagt, so, was willst du eigentlich hier? Weißt du eigentlich, dass ich dich hier vor laufenden Kameras irgendwie erwürgen könnte oder dass ich dich irgendwie in der Mitte durchbrechen könnte oder so? Er hat ja auch irgendwie, also ist ja null
Dennis,
Bedrohung für
so
ihn.
So flirtet man. Das machst du einfach die ganze Zeit falsch.
Ja, ja.
Genau. Ich könnte dich hier und jetzt erwürgen. Ja. Alle so, okay, Dennis, hier ist meine Telefonnummer. Being a nice guy, huh? Wird das der Incel-Cast?
Ich werde nächstes Mal berichten, wie das so gelaufen ist.
Lass
oder
mal,
auch nicht.
Lass uns mal kurz.
Dennis live.
Lass uns mal bitte über die 80er reden. Ich habe Spaß.
Kann ich mich kaum mehr dran erinnern.
Nee, ich auch nicht. Das ist ja man mag es ja kaum glauben. Das ist ja mein Geburtsjahr. Trotzdem kennen wir eine Idee der 80er. Und hier wird ja die Idee der 80er vollkommen ausgespielt. Also die Männer haben alle wunderbare Pornobalken. sogar Arnie in irgendeinem Archivfoto hat einen wunderbaren Schnauzi. Mhm. Es geht volle Möhre auf diese ganze Yoga, Self-Improvement.
Die Frauen sind entweder irgendwie so in so Business-Kostümen irgendwie.
Mit solchen Schultern.
Ja, oder sie sind Aerobic-Tänzerinnen irgendwie. So, das sind so die zwei Rollen, die es gibt.
Ja, und natürlich sind die Teenage-Rebellführer, haben ein Baret auf oder so ein Bandana. Also der Film.
Es ist echt wie jemand, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie nur sich die billigsten VHS zu Hause
reinzieht. Das könntest du heute als Sketchfilm so inszenieren. So, wenn du so einen leichten Trash-Action-Film machen willst, dann würde ich genau diese Kostümwahl gehen.
Das ist so Kung Fu Fury oder irgendwie.
Ja, so ein bisschen so. Das hat mich auch kurz inspiriert. Ich habe kurz gedacht, so, ob ich das nicht geil finde. Wenn ich irgendwann mal irgendwie einen Film schreiben sollte, dass die in so ein Netzhemd tragen. Aber wir müssen uns da alle sehr, sehr früh aufpumpen. Die Menschen sind in Top-Peak-Condition und da haben bestimmt Steroide keine Rolle beigespielt. Also ja. Ich glaube, jeder Gladiator ist ein unfassbarer Berg an Mann. So. Die einzigen Menschen, die wirklich aussehen wie Menschen in dem Film, sind Richard Dawson, sieht aus wie ein normaler Mensch, den könnte man so treffen. Yaphet Kotto, der Gott sei Dank, also das ist Gott sei Dank, der leider Gott sei Dank ein kleines Pläuzchen auch in seinen komischen Kampfsuit hineindrücken muss. Mhm. Und Nerdy Mac.
Nerdy Mac Nerdface.
Nerdy Mac Computermann. Und da war bei dir doch auch keine Spannung drin, also Spoiler, dass keiner von denen rauskommt, oder? Also das war doch klar. Von
Ja, das war in dem Moment, also das war so von vornherein, also ich wusste nicht, dass er da mit anderen Leuten zusammen reingeschickt wird. Mhm. Also ich hatte ja von dem Film schon gehört und ich wusste ganz, ganz, ganz grob, worum es ging.
Ja.
Aber ich dachte, dass er da irgendwie alleine ist oder so. Aber dass die Frau noch irgendwas damit zu tun hat, wusste man ja. Und als man gesehen hat, dass die anderen beiden da mit reingeschickt werden, wusste man sofort, muss man jetzt irgendwie rausfinden, wie die entledigt werden. Und die haben dann vielleicht noch eine Funktion. Ich weiß nicht, der Nerd-Typ hatte halt die Funktion, dass er die Zahlen rausgefunden hat. Ich glaube, der andere hatte keine Funktion.
Der ist so Inspiration, der hat gemeint von wegen, ey,
jetzt
geh nicht nur raus, sondern stürz auch das System. So.
Ja. Revenge my death,
exactly. Aber dafür sind beide Tode auch, und das ist wieder Problem der Regie, tut mir leid, Hutch, die hätte man auch beide spektakulärer inszenieren können. Also die sind beide, die gehen beide in dem Moment hops, wo sie keine Funktion mehr haben, also wirklich eine Sekunde später, aber keinerlei Dramaturgie drin oder kein Pathos in dem Sinne.
Ne, und das stört mich bei solchen Filmen auch immer. Also ich verstehe vielleicht den Beweggrund dahinter dann irgendwie, okay, dass der eine erfüllt eine Funktion und so und dann stirbt er und dann müssen die anderen halt das weiterführen.
Ja.
Und, oder der eine stirbt, damit er irgendwie den Arnie zur Rache irgendwie motiviert. Aber das ist jetzt sowas, was wir uns jetzt irgendwie so zusammenreimen. Das hat man in dem Film nicht gefühlt. Weil das wurde ja auch, es ist ja auch immer so, also der stirbt und dann guckt er ihn kurz an und ist dann natürlich auch wütend und zerstört irgendwie eine Kamera und so. Und dann ist aber danach so, als wäre es alles nicht passiert irgendwie.
Ja.
Und es wird auch nie wieder erwähnt. Oder er ist auch nicht irgendwie am Ende emotional oder so, sondern er macht ja irgendwie dann, grinst
er
dumm rum und macht seine Single-Line-Jokes weiter und so. Also das ist immer so, das hat immer kein, das ist so ein kleiner Blip irgendwie auf dem, der irgendwie Frequenz da von dem Film, aber es hat keine Auswirkungen auf den Film.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, dass du das Millionenspiel nicht gesehen hast, weil das Millionenspiel hatte seine größten Stärken in der krassen Emulation von Spielshow-Situationen. Also Dieter Thomas Heck spielt da keine besonders böse Version von Dieter Thomas Heck. Dieter Thomas Heck spielt da Dieter Thomas Heck. So mit all den Manierismen, die er hat und mit den komischen Disco-Fox-Humor.
Ich habe jetzt auch nie so das originale Family Feud gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob Richard Dawson da
Richard
selber
Dawson wird nicht
hat.
So ein James-Bond-Villain sein, wie er diesen Film hoffentlich.
Es wundert mich sowieso, dass er da mitgemacht hat, weil er, das ist ja schon auch eine, besonders am Ende sein kleiner Monolog da, so ein krasses Anprangern so von dieser TV-Sucht und dieses Anprangern von diesen Game-Shows und so.
Ja.
Und er war ja, glaube ich, früher damals so der King der Game-Shows irgendwie. So, der hat ja auch eine lange Karriere da gehabt.
Der war ewig lang bei Family Feud.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie während seiner aktiven Family Feud-Zeit gedreht wurde. Aber ich fand's auf jeden Fall krass, dass er dazu bereit war. Also
fällt die Mediensatire ja eher flach. Und das ist natürlich schade, dass du den anderen Film nicht gesehen hast, weil da ist die Mediensatire einfach irgendwie stärker. Hier machen die zwar auch so Sachen mit wie Cut to Break, also geh in die Werbung bitte jetzt, weil irgendwas nicht läuft und so. Aber besonders nachdem ich jetzt diesen deutschen Film gesehen habe, da war das alles noch viel anprangender, als einfach das Medium als Medium an sich angegriffen. Also ich hoffe, man kann es ein bisschen verstehen. Hier ist ja das tatsächlich eher so ein bisschen nur Staffage. Wir möchten jetzt echt mal sehen, wie Arnie wieder gegen einen muskulösen Typen kämpft.
Ja,
so.
Ja, das muss man halt einfach, also man...
Es ist nicht spitzfindig, es ist nicht Robocop-Mediensatire. Robocop hat ja auch viel Mediensatire drin, beispielsweise.
Ja, und bei Robocop merkt man auch, dass da irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt irgendwie. Und es ist ja auch ein Film, der sich also in bestimmten Bereichen auch nicht super ernst nimmt, aber der schon irgendwie einen ernsten Hintergrund hat. Und hier gibt es auch theoretisch einen ernsten Hintergrund, aber das wird so total eingestampft irgendwie. Nicht erforscht und auch selbst diese Medienkritik, die wird halt einfach gesagt, aber es wird nicht irgendwie durch die Geschichte so richtig erzählt, außer, wie gesagt, das eine, was halt wirklich gut rüberkommt, ist halt das blutrünstige Publikum, was halt einfach alle Leute anfeuert, irgendwie den, also Leute, die
ja, nicht unschuldig sind, aber irgendwie Gefangene oder so mit einer Kettensäge zu ermorden. Und das wird aber, diese Kritik wird aber auch dadurch negiert, dass sie dann am Ende auch irgendwie einfach wieder Arnie anfeuern. Und die haben ja auch, die Zuschauer haben ja auch null Konsequenz.
Der auch nicht minder blutrünstig ist, ne? Also einen Typen verschonter, aber den Rest, also.
Ja, das ist auch irgendwie, das wird. Also das ist keine Konsequenz in diesem Film drin, weil er sagt ja am Anfang, dass er, also der ganze warum der Film eigentlich losgeht, ist ja, weil er kriegt den Befehl, auf eine Menge demonstrierender Leute zu schießen, und den verweigert er und sagt dann ganz demonstrativ in die Kamera, ich schieße nicht auf unschuldige Menschen oder auf hilflose Menschen. Und den Satz sagt er dann nachher nochmal, als er den Dynamo irgendwie da am Boden liegen hat, weil der ist nämlich der Einzige, der jetzt nicht irgendwie so im Gefecht gestorben ist, sondern der ist halt irgendwie, hat sich mit seinem Auto überschlagen und war da eingeklemmt und war halt keine Gefahr mehr, und seine Waffe war kaputt und so. Und dann hat Arnie gesagt, ja, ich töte keine hilflosen Menschen und so. Aber das ist ja irgendwie auch im Rest des Films dann nicht, also er hatte nie irgendwie Hemmung, jemanden irgendwie zu zerlegen oder so.
Nö, und auch auf besonders brutale und diabolische Weise. Also jemanden vom Unterleib auf zu zerschneiden ist schon nicht cool. Und jemanden, der einfach schon einfach besiegt in der Ecke liegt, weil seine Waffe de facto kaputt ist. Also ich rede vom Flammenwerfermann.
Ja, das habe ich auch gedacht. Der Flammenwerfermann war ja auch quasi in dem Moment dann keine Gefahr mehr
für ihn. Ja, aber dann zu sagen, weißt du was, ich zünde dich an, du Schwanz.
Need a light.
Hot-headed. Ja, hey, Arnie als Erfolgsformular. Jetzt haben wir natürlich auch echt den zerpflückt, den Film. Aber ich muss ja trotzdem sagen, von wegen, und ich weiß vom Intellekt her, ist das ein Schrotti-Film, aber trotzdem macht das Spaß. Was ist denn einfach, außer die Nostalgie vielleicht, wo wir sagen können, ey, das ist einfach eine Sache, die funktioniert. Einfach eine Sache, die dich kickt, die dich bockt. Oder ist es wirklich nur von wegen, ich kenne das von früher, das ist meine VHS-Zeit und deswegen mag ich das irgendwie?
Ja, ich glaube, wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist der größte Teil, warum das jetzt irgendwie. Also ich muss sagen, also ich habe den Film gesehen und da war jetzt keine Minute, wo ich gedacht habe, oh, wann ist er endlich vorbei? Oder
kein Speck.
Es war unterhaltsam und man ist dabei geblieben und so, und es war jetzt irgendwie halt. Ja, so dumme Momente, wo man halt irgendwie, oder und ziemlich viele Plotholes, wo man sich drüber lustig machen kann, aber das ist ja auch irgendwie Teil der Unterhaltung
part
gewesen.
Part of the game, ja, unbedingt.
Und aber ich glaube auch, dass ein großer Teil halt einfach Nostalgie ist und dass ich halt irgendwie auch viele Sachen da drin verzeihe, weil ich halt weiß, dass der Film 36 Jahre alt ist.
Mhm.
Ich glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, hier ist irgendwie auf Netflix, läuft jetzt so ein Film, der heißt Running Man,
ja.
Und da läuft irgendwie, wird Chris Pratt irgendwie kämpft da gegen
Chris Evans.
Gegen, ja, keine Ahnung, irgendwie kennen keine Leute mehr. Und der Film wäre halt irgendwie genauso strukturiert und hätte gleichen One-Liner oder so,
ja.
dann hätte ich hätte wahrscheinlich nach 10 Minuten gesagt, mach den Scheiß aus, wir gucken was anderes irgendwie. Deswegen, ich glaube, also Nostalgie.
Weil das ein rüstiger Rentner ist, deswegen funktioniert der
Film. Ja, und irgendwie, und man hat halt irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man so einen Arnie-Film guckt. Ich meine, es gibt auch natürlich
auch
gute Filme. Also ich meine, Predator war zum Beispiel ein ziemlich guter Film.
Ich wiederhole mich, aber einer der besten Filme, die ich kenne. Ohne Scheiß!
Und
Predator größer 2001 A Space Odyssey. So, jetzt habe ich es gesagt.
Der hat natürlich auch so One-Liner oder zumindest mehr als 2001. Aber also ich glaube, der größte Teil ist Nostalgie, warum ich den unterhaltsam fand, den Film.
Und jetzt will ich was sagen.
Ja?
Arnie, das ist Arnie. Ich meine, die ersten 10 Minuten, weil ich habe es jetzt zum ersten Mal im Originalton gesehen, war ich total abgeschreckt. Der Mann kann halt leider echt nicht schauspielen, der kann keinen geraden Satz sagen.
Ja.
Aber er sieht in Momenten einfach unfassbar wie eine Actionfigur aus. Also,
Ja, dann muss ich gleich auch nochmal was zu der Kamera Geschichte sagen.
Ja, wie willst du es jetzt? Ich will einfach sagen, ich glaube, es ist, weil Arnie das machen kann. Es gab in den End-80ern, es gab so ein paar Leute, die sich hochstilisiert haben zu lebenden Actionfiguren. Und du könntest halt wahrscheinlich auch so einen Film, heutzutage, der moderne Actionheld ist ja wieder ein bisschen weniger muskulös, so, ne? Also Matt Damon war ein Actionheld, mein Gott, eine Zeit lang so, ne? Also müssen wir mal. Und ich glaube, das würde nicht funktionieren, weil das dann nicht in so einer Cartoonhaftigkeit gipfelt. Hier haben wir gerade gesehen, wie He-Man-Figuren, eigentlich lebendige He-Man-Figuren, ja, sich gegenseitig durch den Raum gejagt haben. Und das ist was so Absurdes. Würdest du das mit dem heutigen, also mit dem Keanu Reeves oder sowas erzählen, würde das für mich nicht funktionieren.
Nee, aber das
geht nur mit diesen Charakteren von damals.
Heutzutage musst du es halt anders denken. Heutzutage musst du sowas machen wie John Wick oder sowas. Ja. Aber ja, das war natürlich in den 80ern auch irgendwie diese, ich meine, 80er Jahre war das Jahrzehnt des absoluten Überflusses und des Zenits und irgendwie. Und da musstest du natürlich auch irgendwie, wenn du diese Action und Muskelprotze und so, das musste alles noch gesteigert werden irgendwie. Ja. Und ich glaube auch, dass Arnie ein großer Teil davon ist und es macht auch Spaß, ihn da irgendwie zuzugucken. Und wie gesagt, also er ist ja auch, also warum seine ganze Karriere überhaupt losgegangen ist, ist, weil James Cameron gesagt hat, ich brauche jemanden, der aussieht wie eine Maschine und der irgendwie, und er fand halt, dass der Akzent klingt so irgendwie außerirdisch, dass er gesagt hat, dass das vielleicht genau den Effekt auf die Zuschauer haben könnte. Den er haben will. Und dann, ich meine, die Idee war ja irgendwie, dass er vielleicht irgendwie, dass er halt so ein Bösewicht in seinem dystopischen Zukunftsthriller spielt, der halt nicht viel sagt, weil er halt einfach eine schlecht programmierte Maschine ist. Mhm. Und aber das hätte ja nie jemand vorhersagen können, dass daraus so eine Karriere stammt und dass die Leute ihn halt einfach buchen für Jobs, wo er halt auch richtig ernsthafte Monologe hat, die aber keine Sau ernst nehmen kann, weil er halt, weil es halt, er kann halt nicht schauspielern und auch nicht irgendwie sprechen so richtig. Und es ist, aber es wird halt einfach akzeptiert und das finde ich irgendwie faszinierend. Ja, und das wäre halt, wenn das irgendwie so ein No-Name-Typ oder wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kurt Russell oder so, dann wäre es halt ein anderer Film gewesen, ja, natürlich,
komplett,
klar.
Hätte, komplett.
Aber das würde ich mir vielleicht, ich meine, ja, Snake Plissken guckt man sich heute auch noch an, irgendwie aus so anderen Gründen dann irgendwie.
Ja, aber dann hättest du ihn auch mit anderen Menschen und mit anderen Themen konfrontieren müssen. So war es ja wirklich so, der wurde ja auch mit anderen Arnis konfrontiert. Also die sind ja alle so Steroidenhaufen.
Ja,
so. Und
ja, bei Arnie kaufst du das halt einfach ab oder bist halt, ist die Erwartungshaltung halt so, ja, der läuft da durch die Gegend, der nimmt irgendwelche Typen auseinander, sagt dann irgendwie einen semi-lustigen oder Joke irgendwie und dann zieht er weiter und mehr kann man da eigentlich auch nicht erwarten.
Ja, aber also ich würde bei einer Sache ganz mit widersprechen, er kann nicht schauspielern, wenn es um Dialog geht. Die ersten 10 Minuten, wo er sich zerrissen zeigen muss, dass er nicht auf Zivilisten schießt und so. Ganz, ganz furchtbar. Ich verstehe es teilweise nicht. Und
the women and children.
Yeah, they are unarmed, I won't do it. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Aber was er natürlich, er kann spielen. Also er weiß, wie er cool aussieht. Er kommt mit einem Stahlträger rein, durch so eine Nebelschwade trägt den Stahlträger und er weiß, dass er gerade arschcool aussieht. Und er weiß, dass er arschcool aussieht, wenn er sich nach einem One-Liner eine Zigarre anzündet und so. Also Arnie is the best at being Arnie, will ich damit sagen, wahrscheinlich.
Das haben sie, finde ich, auch irgendwie immer am besten inszeniert in diesem Film. Ja, also ich meine, in dem Film auch, aber wo sie es so persifliert haben, so in Last Action Hero oder sowas.
Ja, das ist echt.
Da haben sie halt einfach da voll auf Pferde. Die Tube gedrückt und ihn da irgendwie mit Gegenlicht und Zigarre. Also ja, und du hattest ja am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht, ob du das so on air gesagt hättest, aber dass Arnie da irgendwie danach.
Der fand den ästhetisch zu flat.
Ja, genau, dass er gesagt hat, dass das irgendwie zu sehr nach Fernsehen aussieht.
Ja, ja.
Und ich meine, ich muss da auch recht geben, so zum größten Teil. Also manchmal sieht das echt aus wie eine. Also wie das so eng geframed und dann irgendwie das flache Licht, irgendwie sieht manchmal aus wie eine Folge von Knight Rider oder irgendwie sowas. Aber der hatte dann auch irgendwie so krass cinematische Momente irgendwie so zwischendrin. Und da gibt es halt eine Szene, meine, also ästhetisch gesehen, meine absolute Lieblingsszene, ist nämlich, wo der, ich habe seinen Namen wieder vergessen, stirbt.
Jaffet Kotto.
Ja, und da ist Arnie so im Gegenlicht und hat irgendwie so blaues Licht und sein Gesicht ist fast komplett dunkel, aber durch die Reflexion sieht er aus, als wenn er so aus schwarzem Marmor gemacht ist mit diesen blauen Nachtlichtreflexionen und so. Und das ist halt, da siehst du halt einfach, dass sein Gesicht ist halt einfach wie so eine krasse Skulptur irgendwie. Ey, und das muss so einen Spaß gemacht haben, ihn irgendwie einzuleuchten, weil er halt irgendwie
aber
nicht
auch einfach sein wahnsinniges Kinn einfach richtig reinzuwinkeln und sagen, jetzt ist es ein Magic Shot, jetzt siehst du aus als,
Weil er ist halt auch nicht, wie gesagt, nicht so ein pudgy Matt Damon oder so, oder so ein
so ein schlanker Keanu Reeves, sondern der hat halt irgendwie echt so Kanten und Knochen ja, im Gesicht. Und
ist
so.
Ist einfach ein Gladiator.
Ja, so. Und er ist irgendwie ein breiter Typ und ist eine imposante Erscheinung irgendwie. Und den kannst du dann immer irgendwie so, ja, mit diesem 80er-Jahre-Cinematography irgendwie so hartes Backlight irgendwie so und harte Schatten und irgendwie nachts ist alles knallblau und so, kannst du den halt sehr gut in Szene setzen.
Ja, wollen wir noch irgendwas, aber wir haben es ja schon kurz angesprochen, wollen wir noch irgendwas über Richard Dawson verlieren? Der macht seine Sache wahrscheinlich relativ gut. Wir können halt leider Gottes die popkulturelle Referenz nicht hundertprozentig decken.
Das Einzige, was ich irgendwie, also was ich von ihm halt mal gehört habe, ist, dass er, und da wird auch in anderen Serien und was weiß ich immer drauf angespielt, dass er irgendwie dafür bekannt war, dass er irgendwie wohl irgendwie alle weiblichen Mitspieler in seinen Game-Shows irgendwie immer einfach zur Begrüßung auf den Mund geküsst hat irgendwie. Und das Glück hatte, dass er irgendwie das nicht heutzutage versucht hat.
Ja.
Und darauf wird aber auch angespielt.
Thomas Gottschalk an die Hüfte greifen.
Ja, ja, genau. Und da wird halt auch darauf angespielt, dass der Küster nämlich die eine Dame aus dem Publikum so auf die Wange.
Ja.
Und oder sie fordert irgendwie, glaube ich, einen Kuss von ihm und so. Und er sagt aber nicht mit Zunge oder irgendwie sowas Schlimmes. Und ich glaube, sein Markenzeichen ist auch immer dieser der kleine Finger mit dem goldenen Ring, den er immer so abstehend hat, wenn er ein Mikrofon hält oder wenn er ein Telefon hält und so. Aber ja, also ich weiß auch zu wenig von Richard Dawson.
Warum gehen halt die Referenzen verloren? Ist aber an sich,
ja,
der macht seine...
Aber das ist schon irgendwie, wie du gesagt hast, das ist so wie... Als wenn man Dieter Thomas Heck als...
Ja, aber hier ist er ja ganz klar ein dolleres Ekel und Dieter Thomas Heck ist in dem Film in dem Millionenspiel ein Typ, der seinen Job macht. Also es hätte keinen Grund gegeben, im Millionenspiel Dieter Thomas Heck am Ende das Genick zu brechen und den da so in der Multifunktionshalle in Osnabrück so liegen zu lassen. Na gut, das war jetzt unser Ausflug. Könnten wir jetzt guten Gewissens irgendjemanden, der nicht sich in der Mitte 30 wäre, bewegt, diesen Film für irgendwas empfehlen? Also zum Beispiel Robocop kann man jederzeit empfehlen. Predator, würde ich sagen, ey, jeder muss einmal im Leben Predator geguckt haben, sonst hat er was verpasst. In welcher Liga spielt dieser Film?
Also ich glaube, dass der einfach aus dieser ganzen Reihe von diesen 80er-Jahre-Actionfilm oder auch selbst aus dieser Reihe von diesen Dystopie-Zukunftsfilmen. Also der hat halt einfach nichts, wo er irgendwie besonders krass raussticht irgendwie so. Also das ist irgendwie, es gibt halt einfach Filme, die fast alle Punkte oder Aspekte, die dieser Film hat, irgendwie besser machen. Und es ist, wie gesagt, es ist kein besonders schlechter Film. Es ist halt einfach irgendwie, das war wahrscheinlich so 1987 einer von diesen Actionfilmen, die man im Kino gesehen hat. Und war jetzt keiner, der irgendwie zum großen Kultfilm wurde und oder auch keiner, der irgendwie also kritisch besonders gut beäugt wurde oder so. Ja, ist halt irgendwie unter ferner liefen. Es ist halt einer der Filme, die Arnie gemacht hat. Und wenn man großer Arnold Schwarzenegger-Fan ist.
Aber wird man heutzutage noch Arnold Schwarzenegger-Fan? Also nehmen wir mal an, wir denken uns 15 Jahre jünger.
Ja, also es ist ja immer, es gibt immer Leute. Ich meine, ich habe auch irgendwie Musik entdeckt von vielen Leuten, die irgendwie schon längst tot waren, bevor ich geboren war und so.
Ja, true that.
Aber also ich glaube nicht, dass irgendwie, kann auch sein, dass ich mich irre, aber dass Arnold Schwarzenegger nochmal so eine große Renaissance
Das kommt in seinen Clint Eastwood-Moment, kommt da nicht mehr rein.
Erfahren, hatte Clint Eastwood eine große Renaissance?
Na, Clint Eastwood hat doch irgendwann sich echt, als schon weg war.
Million-Dollar-Baby.
Ja, und dieses, was, genau, das, wo beim Vorgard erschossen wurde, Gran Turismo heißt er so? Gran Torino?
Ja, Spoiler.
Ja, scheiße. Na gut, bevor ich noch irgendwie erzähle, dass Bruce Willis in Wirklichkeit ein Geist war oder ähnliches, beenden wir einfach diese Unterhaltung. Ich war kurz im Stimmbruch, das war auch für meine Klangfarbe sehr hoch. Beenden wir diese Unterhaltung.
Mehr rauchen oder weniger.
Ich muss mehr rauchen und mehr Whisky trinken. Das ist, aber danke, Dennis, ich werde dafür sorgen, dass ich mich weiter auf meinen Pfad der Selbstzerstörung begebe. Ja, das war's. Danke für diese kurzweilige Unterhaltung und dass wir endlich mal wieder Schwarzenegger besuchen durften. Oder halt zumindest auch diese Art des 80er-Jahre-Schlocks. Das macht mit dir mal besonders viel Spaß.
Ja, ich fand's auch sehr unterhaltsam. Nächstes Mal müssen wir mal wirklich einen Live-Kommentar zum nächsten.
Gerne, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, wer sich das anhört.
Ja,
aber
wahrscheinlich nur für mich selbst.
Okay, nur für Dennis, aber falls ihr das wollt, dürft ihr natürlich auch gerne einen Kommentar lassen bei filmezumdessert.de oder auf der Instagram-Seite von Filme zum Dessert. Da bin ich nämlich auch zu Hause. Ich gehöre ja zum Filme zum Dessert-Universe. Und Sternchen, Interaktion, alles hilft, empfehlt uns weiter, kauft weiter bei uns ein. Falls ihr unsere Tassen so geil findet, schreibt uns eine Mail, da machen wir dann einen Deal mit euch fertig und ihr kriegt die weltschönste Podcast-Tasse und da stehe ich bei. Ich habe noch nie so eine schöne Podcast-Tasse gesehen.
Ich habe auch, nachdem ich lange rumgejammert habe, habe ich jetzt auch endlich eine Tasse.
Na gut.
Ich habe einfach nicht eingesehen, dafür zu bezahlen.
gehabt euch wohl. Das letzte schneide ich raus, aber eine Frechheit.